Herzlich willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Stammhörer kennen natürlich Nadja Neufeld, von der ich bereits 14 Geschichten hier im Podcast lesen durfte. Für alle anderen, Nadja schreibt fantastische Kurzgeschichten der besonderen Art. Von ihr sind bisher 3 Bände mit Kurzgeschichten erschienen. Erst Kontakt mit Violine, Ares und Der Kaulquappenkönig. Die ISBN-Nummern packe ich in die Shownotes. Zur heutigen Geschichte. Am 16. Februar 2024 wurde Alexei Nawalny ermordet. Aus diesem Anlass schrieb Nadja die Kurzgeschichte, die ich heute lesen darf. Das ist auch der Grund, warum diese Podcast-Folge am 16. Februar veröffentlicht wurde. Mehr zu den Hintergründen findet ihr auf Nadjas Blog eulenalltag.de im Beitrag zur Autobiografie von Alexei Nawalny, Patriot. Nach dem Ende der Hoffnung von Nadja Neufeld. Wie viele Pilger ging ich zu Fuß. Es war ein weiter, ungemütlicher Weg, erschwert noch durch mein Alter. Manchmal kamen mir andere Pilger entgegen, allein wie ich oder in kleinen Gruppen. Ich erkannte sie stets auf Anhieb. Sie waren erschöpft von dem langen Fußweg, doch strahlten sie eine seltsame Mischung aus Zufriedenheit und stiller Trauer aus. Bei fast allen war noch etwas anderes zu erkennen, ein Schatten der Schuld. Diesen Schatten kannte ich nur zu gut, denn er hatte mich hergetrieben. Er war mir stets gegenwärtig, seit Jahrzehnten. Die meisten Pilger waren bereits älter. Es gab natürlich auch Jüngere, doch diese gingen selten zu Fuß, sondern mieteten sich einen Wagen oder Schlitten oder einen Pedalentreter. Sie waren neugierig, wollten den kalten Kerker sehen, um später davon zu erzählen und ihre Zuhörer erschauern zu lassen. Wenn eine Aura der Schuld an ihnen haftete, so nur eine schwache. Ich stellte mir vor, dieses sei ihnen von den Eltern und Großeltern vererbt worden. Diejenigen aus meiner Generation hatte sie niedergedrückt. In regelmäßigen Abständen hatten Freiwillige Unterstände oder gar Zelte aufgebaut, wo man sich ein paar Stunden ausruhen konnte. Man bekam einen Becher heißen Tee und eine Schale wässrige Suppe. Die Ortschaften, in denen man etwas Proviant kaufen konnte, lagen hunderte von Meilen voneinander entfernt. Ich hatte eine solche Ortschaft vor 6 Tagen verlassen, seitdem 3 dieser provisorischen Raststätten durchquert und näherte mich meinem Ziel. Noch 1 oder 2 Tage, was bedeutete, dass ich noch mindestens eine Nacht unter freiem Himmel schlafen musste. Zum Glück war es Spätsommer. Die Temperaturen sanken nur selten unter den Gefrierpunkt. Im Winter lag der Schnee hier halb mannshoch und beim Pinkeln gefror der Strahl, noch bevor er auf den Schnee traf. Dennoch, so hatte ich gehört, kamen auch in dieser unwirtlichen Jahreszeit Pilger den Weg entlang. Gestern war ich der 6-köpfigen Patrouille begegnet, die auf der Strecke nach dem Rechten sah. Es waren freundliche, jedoch vorsichtige Menschen, die es gelegentlich nicht nur mit den Pilgern zu tun bekamen. Der Arzt der Patrouille hatte sich nach möglichen Beschwerden erkundigt und als ich keine meldete, zogen sie weiter. Die Tundra ist kein gastfreundlicher Ort. Soweit man sehen kann, gibt es nichts, woran der Blick sich verfangen könnte. Alles, was man zu Gesicht bekommt, sind Rentierherden in der Ferne, Flechten, Moos und Gras. Den letzten Baum hatte ich in der erwähnten Ortschaft gesehen, und der war von Menschen gepflanzt worden. So blieb mir nichts anderes, als einen Fuß vor den anderen zu setzen und nachzudenken. Lisa und ich hatten vorgehabt, diese Reise gemeinsam zu machen. Doch vor einem halben Jahr war sie nach dem Mittagsschläfchen nicht mehr aufgewacht. Nach über 30 Jahren Ehe war es schwer, ohne sie morgens aufzustehen und einfach zu atmen. Und jetzt war ich hier, allein. Anfangs hatte ich erwartet, dass ich in Gedanken stets bei ihr sein würde, aber tatsächlich war ich in Gedanken stets bei der Straße, die ich entlang wanderte. Immer vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzen, sich hier in der Wildnis bloß nicht das Bein brechen. Und natürlich dachte ich über den Hoffnungsträger nach, zu dessen kalten Kerker ich unterwegs war. Es ist unvermeidlich, beim Wandern zu einem bestimmten Ziel an eben dieses Ziel zu denken. Natürlich hatte ich alles über den kalten Kerker in Erfahrung gebracht, was sich überhaupt herausfinden ließ. Früher war es das am weitesten von der Hauptstadt entfernte Gefängnis gewesen. Nur selten kehrte jemand von dort zurück, denn die Entbehrungen zerstörten auch die gesündesten Männer. Heute gab es keine Insassen mehr und die Tore öffneten sich täglich für Besucher und Pilger. Wäre der kalte Kerker näher gewesen, hätte ich meine Studenten dorthin führen können. Es reicht nicht, etwas zu lernen, man muss es erfahren, um es zu verstehen. Ich weiß allerdings nicht, ob sie es verstanden hätten. Unser Land hatte sich gewandelt. Trotz der vielen Versuche war es mir nicht gelungen, den Studenten die Schrecken von damals näher zu bringen. Denunzierungen, Misstrauen, korrupte Richter, drakonische Strafen für jeden, der zu protestieren wagte, waren noch vor 20 Jahren alltäglich gewesen. Unschuldige wurden verhaftet und starben oft noch vor Prozessbeginn. Eltern mussten um das Leben ihrer Kinder fürchten und brachten ihnen bei, sich zu verbiegen und anzupassen, um zu überleben. Der Tyrann hatte keine Gnade gekannt. Er, der sein Leben in Angst vor einem Aufstand verbrachte, regierte aus einer gut bewachten Festung aus Gold heraus, während das Volk immer weiter verbitterte und alle Hoffnung verlor. »Und was haben Sie dagegen unternommen, Professor?« wurde ich in jedem Jahrgang gefragt. Die Antwort war: »Nichts.« Ich, der die Geschichte des Landes studiert hatte, wusste genau, wohin der Tyrann uns steuerte. Dass nur sein Tod die Dunkelheit vertreiben würde, aber nichts, was ich oder jemand anders hätte tun können. In meinem Land folgte ein Tyrann auf den nächsten und jeder versuchte, seinen Vorgänger in Sachen Unterdrückung zu übertrumpfen. Der meiner Generation war nun schon 2 Jahrzehnte tot, in Stücke gerissen von seinem geliebten Volke, doch die Erinnerung an die Zeit davor war noch immer lebendig. Wie viele andere war ich nicht mutig genug, nicht entschlossen genug gewesen, nicht bereit, für den Rest meines kurzen Lebens in einer klammen Zelle zu vegetieren. Meine Überzeugungen konnten der mich umgebenden, düsteren Wirklichkeit nicht standhalten. Und deshalb tat ich nichts, wartete ab. Irgendwann musste das Ungeheuer ja verenden, es war nicht unsterblich. Ich merkte, dass meine Gedanken durcheinander gerieten. Es war ein langer, sehr anstrengender Tag gewesen und ich sollte mich für die Nacht fertig machen. Die Dämmerung würde gleich hereinbrechen. Sie kam schnell in der Tundra. Ich suchte nicht nach einem Unterschlupf. Hier war ein Busch so gut wie der andere, sonst gab es nichts. Erschöpft von dem heutigen Marsch brauchte ich eine ganze Weile, um die Bänder und Schnallen an meinem Gepäck zu entwirren und den Schlafsack auszurollen. Zum Abendessen gönnte ich mir einen Bissen vom steinharten Roggenbrot und ein paar Schluck Wasser. Die Flasche war fast leer und ich hatte nur noch eine weitere. Um den Proviant machte ich mir keine Sorgen. er würde reichen, bis ich am Ziel war. Für den Rückweg würde ich in der Stadt nahe des kalten Kerkers etwas kaufen. Ich betrachtete meine Habe. Es war nicht viel. Noch vor wenigen Jahren hätte ich um nichts in der Welt mit so wenig Gepäck eine Reise gewagt, noch dazu zu Fuß. Heute jedoch vermisste ich nichts. Ich setzte täglich einen Fuß vor den anderen und kam voran, und es genügte mir. Ich überlegte, ob ich nicht vielleicht ein kleines Feuer entzünden sollte, doch dazu hätte ich erneut aufstehen und nach trockenen Zweigen unter den Sträuchern und Büschen suchen müssen. In den ersten Tagen der Reise hatte ich mich vor Wölfen gefürchtet. Heute kroch ich in den Schlafsack und schlief fast sofort ein. Das Aufwachen war eine Tortur. In meinem Alter sollte man nicht mehr in einem Schlafsack im Freien nächtigen, denn der Körper bestrafte einen am Morgen. Es gab keinen Knochen und keinen Muskel in meinem Leib, der nicht schmerzte. Aus Erfahrung wusste ich, dass ich das legen würde, sobald ich wieder unterwegs war. Das Roggenbrot musste ich mit etwas Wasser aufweichen, um ein Stück davon abbeißen zu können, aber das war es auch schon mit den Unannehmlichkeiten. Ganz unten im Rucksack fand ich das Stück harte Wurst, das ich vor Tagen verloren geglaubt hatte. Das hellte meine Laune ein wenig auf, und kurz darauf war ich wieder auf der Straße, an der Wurst kauend. Meine Zähne würden es mir nicht danken, es war mir egal. Als die Sonne den Zenit überschritt, sah ich in der Ferne einen Ort. Es musste Wertherstadt sein. Die Stadt war recht klein, hatte nur ein paar Straßen. Die Häuser waren aus grauem Stein erbaut, so dass der Ort trostlos wirkte. Gleich am Stadtrand befand sich ein kleiner Stand, der gebratenes Rentierfleisch anbot, von dem ich mir sofort einen Teller voll kaufte. Soweit ich wusste, gab es in der Stadt trotz ihrer bescheidenen Größe ganze 3 Gasthäuser und mindestens ein Dutzend Lokalitäten, in denen ein hungriger Reisender eine Mahlzeit bekam. Gut, dass ich diese nicht erst suchen musste, um endlich etwas anderes als den mageren Reiseproviant in den Magen zu bekommen. Ich kehrte im ersten Gasthaus ein, das ich fand. Es war nicht nur von außen trostlos anzusehen, auch die Inneneinrichtung war bedrückend. Vielleicht kamen zu wenige Pilger her, als dass es sich lohnte, alles zu erneuern. Aber ich vermutete eher, dass es Absicht war. Wertherstadt war das, was der Name sagte, eine Stadt der Wärter des kalten Kerkers, der eine Stunde Fußmarsch von der Stadt entfernt lag. Hier hatte es nie Reichtümer gegeben. Jeder, der herkam, wusste das, man erwartete die ärmliche Umgebung sogar. Im mir zugewiesenen Zimmer gab es ein Bett und eine winzige Kommode, beides aus zerkratztem, dunklen Holz. Vermutlich war die karge Einrichtung einfach nur der Tatsache geschuldet, dass sich die Pilger nie länger als wenige Tage hier aufhielten. Ich sah darin aber einen düsteren Vorgeschmack auf die Zellen im kalten Kerker. Diese würde ich morgen aufsuchen. Heute aber war ich froh, mich waschen und eine Nacht in einem Bett schlafen zu können. Ich hatte schon beinahe vergessen, wie das war. Am nächsten Tag brach ich früh auf. Verirren konnte ich mich nicht, denn aus Wertherstadt führte genau eine Straße hinaus, wenn man diejenige, durch die ich die Stadt betreten hatte, außer Acht lässt. Der mehr schlecht als recht gepflasterte Weg, der im Hof des kalten Kerkers endete, war buchstäblich der Weg in eine Sackgasse, in ein finsteres Loch, das viele Menschenopfer gefordert hatte. Ich wusste, dass der Hoffnungsträger weder die Stadt noch die Straßen zu Gesicht bekommen hatte. Er war in einem geschlossenen Wagen durch die Tundra bis vor die Gefängnistür gebracht worden. Wieder fühlte ich den Stachel der Schuld. Wir hätten das verhindern sollen. Natürlich wäre das schwierig bis unmöglich gewesen, aber wir hatten es nicht einmal versucht. Die Schergen des Tyrannen lauerten überall, nahmen die wenigen mit, die trotz allem für den Hoffnungsträger einzustehen versuchten. Wir waren vom Druck, den die Angst auf uns ausübte, ganz klein geworden. In diesem Zustand waren wir leicht zu brechen gewesen. Die Mauern des kalten Kerkers ragten in der Ferne auf wie das Nest eines Drachen. Es war ein monströser Bau aus verwittertem Gestein, in dem jede Hoffnung sterben musste. Die hohen Zäune waren inzwischen abgerissen worden. Ich wünschte mir kurz, sie wären noch da gewesen, dann hätte ich mich nicht so schutzlos gefühlt. Als hätte jederzeit etwas daraus hervorbrechen und mich verschlingen können. Beim Näherkommen erkannte ich die braungrünen Streifen auf den Steinblöcken, Risse, die durch die harten Winter entstanden und in den kurzen Sommern von Moos überwuchert wurden. Der Hof der unheiligen Burg war mit den gleichen Steinen gepflastert wie der Weg hierher. Meine abgetragenen Stiefel verursachten dumpfe Geräusche in der Morgenstille. Links und rechts von mir schien sich der kalte Kerker unendlich weit auszudehnen. Das breite Eingangstor war aus Metall, das hier und dort Rostflecken aufwies. Neben dem Tor saß auf einem Klappschemel ein alter Mann und rauchte Pfeife. Für ein paar Münzen geruhte der Alte, sich von seinem Schemel zu erheben und mich hineinzuführen. Ich hatte davon gehört, dass sich einige Pilger alleine hineintrauten und dann stundenlang nicht wieder herausfanden. Die Vorstellung, hier drin herumzuirren, verursachte bei mir eine Gänsehaut. Die Anwesenheit des Führers linderte diese Empfindung nicht nennenswert. Aber ich hatte einen weiten Weg zurückgelegt, um genau diesen Ort aufzusuchen. Ich konnte nicht kneifen. Die Dunkelheit überfiel mich wie ein hungriges Raubtier. Es gab Leuchter an den Wänden, die schwaches Licht verbreiteten, aber es reichte nur ein paar Schritte. Sie dienten wohl eher dazu, einen nicht zu oft stolpern zu lassen. Als erstes fiel mir der Geruch auf, kaltes Gestein und Metall. In den Geruch mischte sich zudem die lange zurückliegende Anwesenheit von verzweifelten Menschen. Einst war der Hoffnungsträger diese Gänge entlang gegangen, immer in Begleitung bewaffneter Wärter. Was er wohl empfunden haben mochte? Bereute er, dass er vor der Verhaftung nicht geflohen war? Das wäre ihm möglich gewesen. Der Tyrann hätte ihn vielleicht sogar unbehelligt ziehen lassen. Doch wie eine andere strahlende Gestalt Jahrtausende zuvor hatte er sein Schicksal akzeptiert. Kurz hielt ich inne. Dem Hoffnungsträger hätte der Vergleich mit jenem anderen nicht gefallen. Niemals hatte er sich für einen besonderen Mann gehalten, sondern stets für fehlbar. Ich glaubte, den Druck der Mauern zu fühlen, und ich befand mich erst wenige Schritte im Innern des steinernen Ungeheuerbauchs. Ich glaube, Menschen haben den Verstand verloren, wenn sie hier eingesperrt waren. Es ging eine Treppe hoch und einen weiteren Gang entlang. Der Alte erklärte mir, dass wir immer noch im Verwaltungstrakt seien, das eigentliche Gefängnis läge noch vor uns. Einige Türen standen offen, dahinter sah ich kleine, kahle Räume mit Holzmöbeln, nicht wenige davon zerbrochen. Hier waren die Schlafräume jener Wärter gewesen, die nicht in der Stadt gelebt hatten. Je tiefer wir in das riesige Gebäude hineingingen, desto kälter wurde mir. Das lag nicht nur am Stein, der auch in wärmeren Sommern südlicher Länder keine Wärme speichern würde. Mein Führer hatte eine heisere Stimme und leierte die Erklärungen herunter, als hätte er sie bereits 100 Mal allein in dieser Woche gesprochen. Wir folgten einer Treppe nach unten, ein Stockwerk, dann zwei. Vor uns lag ein Gang, auf dessen rechter Seite sich eine Reihe schwerer Metalltüren erstreckte. Alle hatten ein kleines, vergittertes Guckloch in Augenhöhe. »Hier seien die Zellen der gefährlichsten Verbrecher des Landes gewesen«, sagte der Alte. »Und dort hinten«, er deutete mit einem gekrümmten Finger auf eine geöffnete Tür, »sei die besagte Zelle.« Er fragte, ob ich allein sein wolle, und als ich nickte, meinte er, ich solle keine Andenken in der Zelle hinterlassen, denn die würde er hinterher wieder entsorgen müssen. Ich nickte wieder und er schlurfte davon. Der lange Weg über die Treppen hatte meine Beine ermüdet, sie bewegten sich nur langsam, als ich den ersten Schritt in die Gefängniszelle des Hoffnungsträgers machte. Der Raum war winzig, sofort schienen die Wände mich zu erdrücken. Es befanden sich nur drei Dinge hier drin: eine Klappliege aus einem Metallgitter, eine mit kariertem Stoff bezogene, durchgelegene Matratze und ein Hocker mit einer Sitzfläche aus dem gleichen Metallgitter wie die Liege. Die Hockerbeine waren fest im Steinboden verschraubt. Ich ließ mich darauf sinken, denn plötzlich hatte mich alle Kraft verlassen. Ich hatte gewusst, was mich erwartete, doch es mit eigenen Augen zu sehen, das war unerträglich. Das hier war eine der sogenannten Strafzellen, in der Gefangene manchmal für Tage und Wochen eingesperrt worden waren. Die Vergehen waren simpel. Ein trotziger Blick, ein zu lautes Atmen, ein Murmeln, sogar ein Magenknurren. Der Hoffnungsträger war immer wieder aus seiner Zelle zwei Stockwerke höher geholt und für immer längere Zeiträume hier eingesperrt worden. Zuerst nur für Tage, dann für Wochen und schließlich für immer. Ich spürte, wie das Grauen dieser Vorstellung an mir zerrte. Ich hatte dies zugelassen. Andere auch, natürlich, aber an diesem Ort war ich allein, so wie er es gewesen war, und die Schuld konnte nicht auf andere verteilt werden. Ich glaube, wenn sich jetzt die Kerkertür geschlossen hätte, wäre ich vor Grauen und Scham auf der Stelle tot zu Boden gesunken. Es ging über mein Begriffsvermögen hinaus, wie der Hoffnungsträger hier 3 Jahre hatte ausharren können. Man hatte ihm keine Beschäftigung gestattet. Er musste den ganzen Tag auf dem Hocker sitzen, mit dem Gesicht zur Tür. Die Liege wurde allmorgendlich hochgeklappt und mit Ketten an der Wand befestigt. Zur selben Zeit bekam der Gefangene eine Schale mit Hafergrütze und einen Eimer voll Wasser, das zum Trinken und Waschen gedacht war. Abends wurde die Liege wieder heruntergeklappt und Schale und Eimer abgeholt. Zum Abendessen gab es 2 Scheiben Brot. Für die körperlichen Bedürfnisse musste er das vergitterte Loch im Boden benutzen. Versuchte er, mit den Wärtern zu sprechen, gab es am Folgetag nur Wasser. Viele Jahre hatte ich mich gefragt, warum der Tyrann den Hoffnungsträger so sehr gefürchtet hatte. Jetzt sah ich die Antwort vor mir. Jemanden, der über so viel innere Festigkeit verfügte, dass er an einem solchen Ort noch Kampfgeist zeigen konnte, musste man bewundern wie fürchten. Durch Zufall hatte ich einmal einer seiner Reden zuhören dürfen. Den Nachhall dieser erhebenden Worte spüre ich selbst heute noch. Damals war mir klar geworden, hier war ein geborener Anführer, einer, der Berge versetzen konnte, einer, der Hoffnung brachte. Bis zum heutigen Tage war es mir nicht möglich zu akzeptieren, dass jemand so einen Menschen hatte töten können. Ich konnte nicht länger sitzen. Ich fror. Im Winter musste es hier mörderisch kalt sein. Aber der Hoffnungsträger hatte auch der Kälte getrotzt. Wie, das erschloss sich mir nicht. Er war nur ein Mensch gewesen, doch vielleicht hatte ihn seine Leidenschaft vor dem Kältetod bewahrt. Die heutigen Legenden unterstellen ihm geradezu mystische Eigenschaften. Ich glaubte an keine davon. Man hätte ihn nicht erdrosseln können, wenn er ein Übermensch gewesen wäre. Durch Umhergehen konnte ich mich nicht aufwärmen, was mich vermuten ließ, dass mir nicht nur die Kälte meiner steinernen Umgebung zusetzte. Ich wusste viel über den Hoffnungsträger, denn in den letzten 2 Jahrzehnten waren viele Bücher über ihn geschrieben worden. Je mehr ich über ihn erfuhr, desto mehr wollte ich wissen. Dieser Wunsch hatte mich letztendlich hierher in den kalten Kerker gebracht. Und dennoch, ich verstand ihn nicht. Ich begriff nicht, wie mein Land, das nie etwas anderes gekannt hatte als Tyrannen, ihn hatte hervorbringen können. Er war ein gestaltgewordenes Wunder. Zunächst hatte der Tyrann keine Notiz von ihm genommen, später verspottete er ihn und versuchte, ihn zu verscheuchen wie eine lästige Fliege. Der Hoffnungsträger wich nicht einen Schritt zurück. Er war ein junger Familienvater gewesen, als er erstmals seine Reden in der Öffentlichkeit hielt. Seine Visionen von einem Land ohne Tyrannei erwiesen sich als ansteckend, und bald schon sprach man überall von ihm. Zunächst flüsternd, dann lauter. Die Schergen des Tyrannen gaben alles, um ihn einzuschüchtern. Immer wieder verhafteten sie ihn wegen angeblicher Vergehen. Eine stetig größer werdende Menge seiner Gefolgsleute wartete auf ihn vor den Gefängnistoren, ließen ihn hochleben, sobald er wieder in Freiheit war. Dies konnte der Tyrann schließlich nicht mehr hinnehmen. Die letzte Verhaftung hatte den Hoffnungsträger hierher gebracht. Die Gefolgsleute wurden gnadenlos verfolgt, viele verschwanden für immer. Die anderen verstummten, von Furcht ergriffen. Und so schlug nicht einmal die Nachricht vom Tod des Hoffnungsträgers Wellen. Seine betagte Mutter reiste nach Wertherstadt, um die Asche ihres Sohnes abzuholen. Lisa und ich waren Jahre später an seinem Grab, um Blumen niederzulegen. Während der Trauerfeier und noch viele Monate danach geschah nichts, als hätten sich alle, denen er Hoffnung gespendet hatte, verkrochen. Aber dann, ich erinnerte mich noch genau daran, gab es die ersten Erdbeben, die den Tyrannen erschütterten. In seiner unermesslichen Machtgier begann er einen Krieg und schickte unzählige seiner eigenen Untertanen in den Tod. Dies endlich rüttelte uns auf, und obwohl seine Schergen schlimmer wüteten denn je, änderte sich die Stimmung. Langsam zunächst, dann, nach der Niederlage, immer schneller. Ich war nicht mehr jung genug, um in den Krieg geschickt zu werden, doch ich war noch nicht so alt, um beim Sturm auf die Festung des Tyrannen dabei zu sein. Das alles brachte uns freilich den Hoffnungsträger nicht zurück. In der Zelle war kein Platz, um auf und ab zu gehen. Ich konnte mich aber auch nicht widersetzen, das erinnerte mich zu sehr an die erzwungene Bewegungslosigkeit des ehemaligen Insassen. Nach dem Ende der Hoffnung verloren auch seine berühmten Worte »nicht aufgeben« an Bedeutung. Nichts schien von ihm geblieben zu sein. Und doch, nach dem Tod des Tyrannen kehrte die Hoffnung zurück. Ein neuer Herrscher, einer der engsten Vertrauten des Hoffnungsträgers, veränderte das Land. Noch nie in unserer Geschichte war der Himmel so blau und die Zukunft so vielversprechend gewesen. Es war ungerecht, dass jener, der uns diese Möglichkeiten aufgezeigt hatte, es nicht mehr erlebte. Hätten wir die Festung früher gestürmt, wäre er am Leben geblieben. Hätten wir bereits bei seiner Verhaftung mehr Mut gezeigt, wären ihm die Jahre in diesem grauenhaften Kerker erspart geblieben. Es spielte keine Rolle, dass wir damals nichts hätten erreichen können. Wir hatten es gar nicht erst versucht, weil die Angst stärker gewesen war. Diese Schuld verfolgte uns immer noch. Sie wurde nicht kleiner. In dieser Gruft schien es noch weniger Luft zum Atmen zu geben, als sie Freiheit besaß. Fluchtartig verließ ich die Zelle, denn nichts brauchte ich jetzt dringender als frische Luft und Sonne. Im Gang hielt ich kurz inne, nicht sicher, in welche Richtung es zum Ausgang ging, dann wusste ich es wieder. Ich begegnete dem alten Führer, der die Treppe hinunterhumpelte, drei weitere Personen folgten ihm. Es waren ein Mann in meinem Alter und zwei jüngere Frauen, vielleicht seine Töchter. Sie alle sahen müde aus, der Mann zudem noch beklommen, die Frauen eher neugierig. Kurz begegneten sich mein Blick und der des Pilgers, wir nickten einander zu. Ich hatte inzwischen das Gefühl, dass die Wände immer näher kamen, die Luft roch nach Tod und eingesperrten Menschen. Auf wackeligen Beinen stolperte ich ins Sonnenlicht und blieb keuchend auf den Pflastersteinen vor dem Eingang stehen, die Hände auf die Knie gestützt. Mein Herzschlag beruhigte sich nur langsam, doch mein Blick wollte sich nicht klären. Ich wischte mir über die Augen und betrachtete verwirrt die feuchte Handfläche. Der Hoffnungsträger hatte die Sonne nicht mehr sehen dürfen, nachdem man ihn in diese grausige Zelle gesperrt hatte. Ich hingegen stand hier, frei. Es fühlte sich nicht richtig an. Die Sonnenstrahlen vertrieben allmählich die Kälte aus meinem Körper. Ich sollte mich wieder auf den Weg zurück nach Wärterstadt machen. Oder warten, bis die anderen Pilger wieder herauskamen und mit ihnen gehen. Mir würde es gut tun, mit anderen zu sprechen, die empfanden wie ich, und ihnen vermutlich ebenso. Also sah ich mich nach dem Schemel des Alten um und setzte mich, genoss es, einfach zu atmen. Dort, jenseits der Mauer, lag eine ganze Welt, die jetzt, dank sei dem Hoffnungsträger, weit menschenfreundlicher war als jene meiner Jugend. Er hatte uns aufgetragen, niemals aufzugeben. Natürlich waren wir nicht über Nacht zu Helden geworden, aber die harte Schale aus Furcht und Hoffnungslosigkeit war letztendlich geborsten. Vor uns lag die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Denn Hoffnung kann vertrieben, verschleiert und verraten werden, aber niemals getötet. Sie hörten Nach dem Ende der Hoffnung, geschrieben von Nadja Neufeld, gelesen von Klaus Neubauer. Musik von Alexander Nakarada, Brothers Unite. Ich bedanke mich recht herzlich bei Nadja für die Geschichte, bei euch fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de